dieses Fest, was wir sozusagen dieses Wochenende feiern, nämlich das fünfjährige Bestehen unserer Gemeinschaft als solches, wie wir es kennen, also unsere Gemeinde, so wie wir es kennen. Und dieser Predigtteil soll einfach dazu dienen, ein bisschen zurückzuschauen, Gott zu danken für das, was er wirklich getan hat, und aber auch einen Ausblick zu wagen, einfach zu sagen, das ist auf unserem Herzen, das glauben wir, ist Gottes Plan, das ist so ein bisschen das Ziel, die Richtung, die wir gehen wollen und durch Gottes Gnade auch erreichen wollen. Genau, und da bin ich jetzt dran, also wir werden uns ein bisschen abwechseln, David und ich heute. Bin ich jetzt dran, anfangs ein bisschen mit dem Rückblick zu beginnen. Ich möchte mich da auch jetzt nicht zu weit ausholen, weil die meisten kennen ja unsere Geschichte, aber ich möchte ein bisschen das betonen, wofür wir sehr dankbar sind, für das, was Gott uns schon eigentlich von Anfang an gezeigt hat. Und die uns kennen, wissen, dass wir aus einer turbulenten Gemeindeerfahrung zusammengefunden haben oder gestartet haben. Da war viel, Erkenntnis in uns, und damit mir besonders, dass wir wissen, wie es geht und wissen, wie Gemeinde aussehen muss. Und das war leider nicht so kompatibel mit den damals bestehenden Gemeinden, wo wir waren. Und das war auch nicht gut, weil in unserem Herzen ein Same von Überheblichkeit war. Und deswegen sind diese Dinge, wo wir mit involviert waren, zum Teil gescheitert. Sodass wir uns dann im August 2011, also wirklich jetzt vor 5 Jahren, wiedergefunden haben in ganz kleinen Wohnzimmerversammlungen. David, Kathi und ich damals, hin und wieder auch andere, Wiebke war damals mit dabei, Franz war auch mit dabei in vielen Veranstaltungen. Und wir waren einfach zusammen an 3 Versammlungen pro Woche und haben nach bestem Wissen und Gewissen Gottesdienst gefeiert, Gott gesucht und nach ihm gefragt, nach seinem Weg. Und die wichtigste Botschaft in dieser Anfangszeit, die Gott mir beigebracht hat, war: Es kommt nicht darauf an, richtig zu sein, sondern dass du in der Liebe bleibst. Es kommt nicht darauf an, richtig zu sein, sondern dass du in der Liebe bleibst. Und in unserer damaligen Verfassung wusste ich ja genau, was ist richtig sein und was ist in der Liebe sein. Aber das waren Erkenntnisgebäude, was ist in der Liebe sein. Ich wusste, was in der Liebe sein ist, theoretisch, aber das war eher eine informative Basis. Es war nicht diese Liebe, von der Gott in der Bibel spricht, nämlich die Liebe, die sich hingibt für jemanden anderen. Die Liebe, die sich selbst aufgibt, weil man, auch wenn man im Recht ist, wie Jesus Christus ja selbst, ich meine, er war der Sohn Gottes und ihm wurde absolutes Unrecht getan, in all seinen Vorwürfen, die ihm widerfahren sind. Und er ist letztlich wie ein Lamm, was zur Schlachtbank geführt wurde, hat er sich hingegeben für uns Menschen. Und so war das eine ziemliche Offenbarung, weil das ist so in dieser deutschen Kultur auch mit tief verwurzelt, dass es so wichtig ist, dass man richtig ist, dass man korrekt ist, dass man alles richtig macht. Ja, deswegen lieben wir es, wenn wir Regeln und Gesetze haben. Ich arbeite in der öffentlichen Verwaltung. Da gibt es so viele Regeln, also eine Normenflut, die niemand mehr eigentlich überblicken kann. Das ist aber das ist so typisch deutsch. Wir wollen alles geregelt haben. Da gibt es Verfügungen, wie man in Briefen Euro schreibt, ob jetzt EUR oder das Eurozeichen oder Euro ausgeschrieben. Da gibt es Schriftsätze darüber, wie man was machen soll. Das ist einfach nur ein kleines Beispiel, wie übertrieben das in uns verwurzelt ist. Dieses, wir wollen das ganz korrekt machen. Und das ist aber natürlich auch eine Stärke. Aber wir waren damals eben in dieser geistlichen Richtigkeit sehr drin. Und Gott hat in seiner Gnade uns eben gezeigt, dass die theologische Richtigkeit keinen solchen Stellenwert für ihn hat, wie dass man in der Liebe ist. Dass man mit barmherzigem Blick seine Geschwister anschaut, seinen Geschwistern die Hand reicht und dass man Differenzen erträgt und dass die Liebe das Böse überwindet. Und so hat Gott verschiedene Dinge an unseren Herzen getan, Und aus unseren kleinen Wohnzimmerveranstaltungen kamen immer mehr Gäste dazu und natürlich auch organisches Wachstum, was man an unseren Kindern sehen kann, ist dazu gestoßen. Und so kamen wir dann irgendwann an diesen Punkt der Frage, als es sehr eng wurde, wie wollen wir weitermachen? Wollen wir dieses Wohnzimmermodell, was man letztlich als Modell ja auch nennen kann, wollen wir das beibehalten oder wollen wir bewusst uns dafür entscheiden, in einen Raum zu gehen, wie wir ihn jetzt hier haben? Und was uns aber auch sehr wichtig war in diesem Aspekt, ist das gemeinschaftliche Zusammenwohnen, Zusammenleben. Weil das haben wir gemerkt, ist auch eine Sache, die Gott uns von Anfang an gezeigt hat, dass da ein Mangel ist zwischen echten Freundschaften, zwischen echter Gemeinschaft, wo es ein Geben und Nehmen ist, wo man regelmäßig in Kontakt ist, wo der andere über den anderen Bescheid weiß, wo man hingehen kann, sein ganzes Herz ausschütten kann, wo man nichts verborgen halten muss, sondern wo man weiß, der andere liebt mich so sehr, da kann ich total echt sein. Und wo ich auch weiß, der andere liebt mich so sehr, der sagt mir Dinge, die mir nicht gefallen. Und das haben wir eigentlich von Anfang an geübt, seitdem David und ich uns kennen, das ist jetzt seit 2007. Und das war eigentlich immer unser Wunsch, das weiterzugeben in der Gemeinde. Dass man eben nicht nur den Rücken des anderen kennt, sondern oder den Beruf, sondern wirklich auch, was bewegt die Person. Natürlich kann man das jetzt nicht bei jedem in der Gemeinde haben, aber durch diesen Schritt des gemeinsamen Zusammenlebens, wie wir es hier haben auf dem Grundstück, wird es natürlich auch gefördert, dass man mit vielen in enger Gemeinschaft leben kann. Genau, und wir wollen dazu wirklich ermutigen, es muss nicht heißen, dass du in unserer Gemeinde bist, aber dass du im Leib Christi Freundschaften hast, wo du eng verbunden bist. Es war nie von Gott vorgesehen, dass wir alleine durch diese Welt gehen, nur ich und mein Jesus, das funktioniert nicht. Sondern es war, wie wir auch in der Apostelgeschichte sehen, der Anfang, dass man in der Gemeinschaft lebt, das Brot zusammenbricht, gemeinsam betet und gemeinsam durch die Höhen und Tiefen, durch die Herausforderungen, aber auch durch die schönen Momente geht. Und ich glaube, jeder, der das schon erlebt hat, der kann darüber sich auslassen über die Süße der Gemeinschaft, über echte Freundschaft. Der weiß diesen Schatz zu schätzen und würde es auch nicht mehr missen wollen. Und ja, es ist ein Kampf, weil wir so oft enttäuscht werden, weil wir Menschen sind. Aber es lohnt sich immer wieder festzuhalten an Gott. Zu sagen, Gott, es ist dein Plan, dass wir in Gemeinschaft leben, dass wir einander haben, diese Koinonia-Gemeinschaft, dieses Geben und Nehmen. Dieses Leben, mein eigenes Leben aufgeben für den anderen. Und so hat sich ja Gott gemeinschaftliches Leben vorgestellt. Dass jeder Einzelne wird zu nichts, gibt sich selbst auf für den anderen hin und so fällt niemand hinten runter. So hat jeder das, was er braucht. Ja, und so hat uns dann Gott letztendlich dieses Grundstück geschenkt. Wir hatten nur einmal nach Inseraten gesucht, wo wir praktisch Räumlichkeiten hatten. Da hatten wir so eine Villa im Blick, wo man unten einen großen Versammlungsraum hat und oben drüber wohnen kann, aber das ist dann nichts geworden, weil die Vermieter wollen nicht so gerne an gemeinnützige Vereine vermieten, warum auch immer. Aber die Vermieter von diesem Grundstück, die kannten uns schon und die haben uns das praktisch angeboten. Und wir haben gewusst eigentlich im Team, dass das von Gott ist. Dieses Hinterhaus mit diesem Raum, der Wohnung oben drüber und jetzt den Keller und dann direkt das Pendant, das Vorderhaus, wo wir zusammen wohnen können. Ja, und so sind wir jetzt schon seit Anfang 2014 hier und lernen Gemeinde auch auf noch einer ganz anderen Ebene kennen, wo wir anfangs in enger Gemeinschaft auf der Couch nebeneinander saßen, die Gottesdienste gefeiert haben, sitzen wir jetzt in diesem Stuhlreihen hier. Das war auch am Anfang interessant, das sich natürlich selber anzugewöhnen. Ja. In den kleineren Runden war das viel üblicher, dass jeder aktiv mit dabei ist, dass jeder sich einbringt. Es ist sofort aufgefallen, wenn man noch nicht vorher da war. Und es war erstmal 20, 30 Minuten Austausch und ein Kennenlernen. Und das ist jetzt natürlich in dem Rahmen hier so nicht mehr möglich. Ja. Aber dafür gibt es auch nochmal nach dem Gottesdienst dann die gemeinschaftlichen Zeiten, wo man freiwillig mit dabei sein kann. Genau, und so hat uns Gott geführt und wir hatten das Empfinden, dass das das der nächste Schritt war, sozusagen in dieser Zeit. Einfach weil auch auf unseren Herzen ist, und da greife ich vielleicht schon ein bisschen vor, dass wir ein Segen sein für diesen Stadtteil. Und da gehört es einfach dazu, dass man ja ein Fixpunkt hat und keine Privatwohnung, wo Menschen aus der Umgebung hinkommen können. Weil ihr kennt es ja selbst, wenn man in eine Privatwohnung von jemand anderem geht, dann ist das manchmal ein bisschen, man dringt in ein Reich ein. Was wir ja total mögen, aber für viele, viele da draußen, die dieses christliche Leben nicht kennen, für die ist das eher untypisch, ja. Genau, und so ist es für viele eine Hilfe, wenn man sagt, wir haben ja diesen öffentlichen Raum, hier wohnt niemand drin, das ist praktisch von einem Verein einfach auch eine Hilfe und Stütze, auch diese regulären Zeiten, gut, da gab es ja auch immer wieder mal Abwechslungen und die Zeiten nach der Visitenkarte sind schon längst alle nicht mehr aktuell, aber so sind wir ja ein Wachsen, ja, so entwickeln wir uns und das war auch mit ein Grund, warum wir uns letztlich für diesen Raum entschieden haben. Ein Fixpunkt zu sein für viele in unserer Umgebung. Genau. Fühlt euch auch eingeladen, wenn ihr was auf dem Herzen habt, was uns als Gemeinde betrifft in der Vergangenheit oder so, das auch hier noch mit zu ergänzen. Könnt ihr sozusagen frei sein, auch zu sagen, was euch wichtig geworden ist in diesen 5 Jahren oder 4 oder 3, je nachdem, wie lange ihr dabei seid. Ja, dafür ist theoretisch auch Raum heute da. Soweit erstmal von mir. Was ist los?
Ich gucke immer so ernst, ja. Ist ja auch eine ernste Sache. Diese Gemeinde hier ist entstanden aus zwei schmerzhaften Zerbrüchen. Wir sind aus unserer vorherigen Gemeinde, also ich besonders und da zwangsläufig auch meine Frau und am Ende dann auch Felix sind wir gegangen worden. Also wir wurden gebeten quasi die Gemeinde zu verlassen und das war eine enorm schmerzhafte Zeit für uns und wir haben viel hinterfragt und wir haben viel geweint. Danach sind wir dann zur Charlotte ins Netzwerkhaus gegangen und kamen da sehr schnell auch in Verantwortung und auch dort ist es dann irgendwann so weit gekommen, dass derjenige, dem das Haus gehört hat, gesagt hat, dass er nicht mehr will, dass wir da sind. Und das war die zweite Erfahrung oder der zweite Zerbruch, den wir erlebt haben. Und daraufhin ist dann Charlotte mit Katharina Pistor damals nach Borlas gezogen. Und wir sind hier in Dresden geblieben. Und dieses Leid macht etwas mit Menschen, was nichts anderes in ihnen bewirken kann. Und so sind wir im Nachhinein dankbar dafür, für die schmerzhaften Erfahrungen, die wir machen konnten, weil sie uns viel weitergebracht haben, als es irgendeinen Segen oder irgendetwas Positives hätte tun können. Genau. Ich habe vorhin eine Schriftstelle bekommen. Ich denke, dass das von Gott ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mit aufschlagen. Aus 5. Mose, Kapitel 6. Ab Vers 10. Felix sprach, also wir hatten eigentlich gesagt, dass wir, ist egal. Hört von Gott, was jetzt für euch ist. Ab Vers 10. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus deiner Knechtschaft herausgeführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen. Ja, und bei seinem Namen schwören. Fünfte Mose 6, Abvers 10. War das jetzt? 10 bis 13. Hier spricht Gott zu seinem Volk, und sie waren kurz davor, in das verheißene Land, in das Land Kanaan, was sie einnehmen sollten, hineinzugehen. Und Gott spricht im Vorhinein eine Warnung aus. Wir haben ja in unserem Kulturkreis mit dem Wort Warnung verbinden wir oft etwas Negatives. Ich hatte mal eine Predigt gehalten, da kam in dem Titel das Wort Warnung vor und habe das dann rumgeschickt, damit die anderen, die nicht da waren, das anhören konnten. Und eine Person schrieb zurück, und wie schlimm das ist, ich will eine Ermutigung in der Predigt haben, ich möchte nicht so gewarnt werden, und das wirkt so bedrohlich. Und so empfinden wir Warnungen, dass wir, meine Oma hat immer gesagt, ich warne dich, ich sag's dir im Guten. Immer mit einer Drohung von Strafe, immer mit etwas Negativem. Aber der ursprüngliche Sinn von Warnung ist nicht Warnung vor Strafe, sondern Warnung vor etwas Schlechtem, was dir zustoßen kann. Wenn ich auf einer Straße fahre und da in einem Kilometer kommt ein steiler Abhang und die Straße hört auf, dann stehen da Schilder, das sind Warnschilder. Achtung, Achtung, die Straße ist hier gleich zu Ende. Gleich geht es hier ganz tief runter, und wenn du hier weiterfährst, wirst du das nicht überleben. Ja, oder eine Riesengrube, und dann steht ein Schild dran, Eltern haften für ihre Kinder. Das ist eine Warnung, Achtung, wenn hier Kinder sind, ihr müsst vorsichtig sein, ihr müsst aufpassen, weil sonst könnte euren Kindern etwas passieren. Ja, die fallen in die Grube oder fallen aus dem Fenster oder was weiß ich. Und so sind Warnungen für uns gedacht. Warnungen sind etwas Positives, etwas Gutes, was uns gut tut. Und wenn Gott eine Warnung ausspricht, dann sollten wir uns nicht so wie, oh ja, dieser bedrohliche Gott, der wird uns immer vorschreiben, was wir zu tun haben. So sollten wir nicht reagieren, sondern wir sollten es dankbar annehmen und wissen, okay Gott, du warnst mich vor etwas, was mir schaden könnte. Und hier spricht Gott eine Warnung aus. Er sagt, ich, der Herr dein Gott, ich werde dich in das Land bringen, wo du schon immer hin wolltest, was ich vor 450 Jahren und zu diesem Zeitpunkt sogar vor 490 Jahren Abraham versprochen hat. Ja, er hat zu Abraham gesagt, hebe deinen Kopf, schau in alle Himmelsrichtungen, dieses Land werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und jetzt, nach 490 Jahren, ist es endlich soweit. Und Gott sagt, jetzt ist der Moment gekommen, ich werde dich in das Land hineinbringen. Und du wirst in Städten wohnen, die du nicht gebaut hast. Du wirst von Weinbergen essen, die du nicht gebaut hast. Du wirst aus Zisternen, also aus Brunnen trinken, die du nicht gegraben hast. Und ihr von Ölbäumen essen, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du isst, er wird sagen, du wirst in etwas Vorbereitetes hineinkommen. Du wirst dich wie ins gemachte Nest setzen. Ja, und sie hatten 40 Jahre lang Wüste hinter sich. Und ihr könnt euch vorstellen, nach 40 Jahren lang Wüste, jeden Tag dasselbe Essen. Wirklich jeden Tag, wie sie sich gefreut haben, in diesen Reichtum hineinzukommen, den Gott ihnen da bereitet hat. Und Gott hat gesagt, und Gott spricht ja eine Warnung, als er sagt, dieser Reichtum, dieser Segen, das ist ja etwas Gutes, dieser Segen kann gefährlich werden für dich. Das heißt nämlich, wenn du isst und satt wirst, Vers 11, wenn du dann isst, wenn du dann nimmst und nimmst und nimmst und dann satt wirst, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen. Etwas anderes an Leid, etwas von Vorteil, wenn man leidet, wenn man in einer Situation ist, wo man leidet, ist, dass man Gott nicht vergisst. Man ruft ihn an, weil man eine Not hat, weil man leidet. Ruft man ihm zu und sagt, Herr, hilf mir, ich brauche dich. Und man ist mir der Hilfe, die man von Gott braucht, so bewusst. Man ist sich so bewusst, dass man es braucht, dass Gott gnädig mit einem ist, dass Gott eingreift, dass Gott einen rettet. Das ist das, was auch Jesus meint, wo er sagt, glückselig, die arm sind im Geist. Und dieses Wort arm ist noch detaillierter übersetzt, die, die sich ihres Mangels bewusst sind, die, die wissen, dass sie Gott brauchen, die sind glückselig. So, und hier warnt uns Gott davor, dass wenn wir in dieses Verheißene hineinkommen, wenn wir den Erfolg erleben, wenn wir in den Segen eintreten und so viel Gutes erleben, was ja nichts Schlechtes ist, Gott führt sie ja da hinein. Aber wenn wir dann dort sind und wir essen und werden satt, das heißt, wenn man satt ist, hat man kein Bedürfnis mehr. Kennt ihr das, wenn es ein Essen gibt und man, wir fahren morgen zu meiner Schwiegermutter, da gibt's, wenn da 5 Leute essen, gibt es Essen für 15. Und ich habe dann nach einigen Jahren auch gelernt, Nein zu sagen, nach dem 3. Teller. Und wenn man dann gegessen hat und man ist so wie, oh, jetzt will ich einfach nur hier liegen und mich ausruhen und Verdauungsschläfchen machen. Und alle Not, die man vorher hatte, dieses, oh, mein Magen schmerzt, ich habe solchen Hunger, ich würde so gern was essen. All das ist dann vergessen. Man ist zufrieden, man ist satt. Und das ist genau das, wo die Gefahr liegt, wo die Versuchung liegt. Wenn wir satt sind, nicht wenn wir hungrig sind, dann vergessen wir Gott nicht, aber wenn wir satt sind, fangen wir an oder besteht die Gefahr, Gott zu vergessen. Und wir genießen all das, was wir haben und er, wir sind uns nicht mehr dessen bewusst, was er eigentlich für uns getan hat. Dass alles das von ihm kommt. Ja? So hüte dich davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Es war ja nicht ihr Verdienst. Die Israeliten haben sich nicht selber befreit, sind nicht selber aufgestanden mit einer Revolte und haben aus ihrer Kraft den Pharao besiegt und sind geflüchtet und haben dann das Meer gespalten aus ihrer Kraft, haben in sich in der Wüste aus eigener Kraft versorgt. All das konnten sie nicht. Der ganze Wandel von der Befreiung in Ägypten bis zum Eintritt in das verheißene Land war von Gott versorgt. Alles rundherum war übernatürlich. Sie hätten es keine Sekunde überlebt, wenn Gott nicht gnädig gewesen wäre mit ihnen. Bis zum Eintritt, der Jordan spaltet sich, das Wasser steht wie eine Mauer und sie gehen wie durch trockene Land hinüber. Und als Zeichen dafür, dass Gott sie ins verheißene Land gebracht hat, sagt er, holt 12 Riesensteine und die holen sie da raus aus dem Flussbett und schichten ihn auf als einen Altar der Erinnerung. Und dann selbst im Kampf des verheißenen Landes steht Gott ihnen bei. Die Mauern von Jericho brechen ein und sie können einfach hinein und die ganze Stadt erobern. Und so weiter und so weiter. Und Josua ruft, Herr, also sie schlagen gerade die Feinde und Josua ruft, Herr, lass es noch Tag sein. Und der ganze Tag lief weiter. 24 Stunden länger oder 12 Stunden, oder 23 Stunden länger, blieb die Sonne am Himmel stehen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Erde hat aufgehört zu drehen. Das ganze Universum steht still, damit Israel seine Feinde zu Ende besiegen kann. Absolut übernatürlich. Aber dann, als der Kampf zu Ende war, haben sie gegessen und wurden satt. Und genau das, wovor Gott sie gewarnt hat, ist eingetreten. Sie haben den Herrn, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, der all das getan hat, worüber sie dankbar waren, der all das getan hat, der sie gerettet hat, versorgt hat, den haben sie vergessen. Aber das ist eine Warnung für uns. Eine Warnung für uns, dass wir bei all dem Segen, den wir erleben, ja, hier, wir sind ja total von Gott getragen und versorgt worden. Und wir, all das, was ihr hier seht, das haben wir nicht uns selber in die Schuhe geschoben. Es kam zu uns. Und all die Kämpfe mit den anderen Gemeinden hörten auf, weil wir Buße getan haben, weil wir uns gedemütigt haben. Und jetzt haben wir Frieden mit vielen Gemeindeleitern, mit vielen Christen. Wir haben Frieden und es ist irgendwie alles so schön und wir fangen an, anerkannt zu werden. und so weiter und so weiter. Und jetzt ist die Versuchung da, und die wird auch die nächsten Jahre nicht weniger werden, dass wir den Herrn, unseren Gott, der uns befreit hat, dass wir ihn vergessen. Ich möchte nicht, ich möchte von dem Guten nehmen, ich möchte das genießen, was Gott gegeben hat, aber ich möchte nicht geistlich satt werden. Und dann so zufrieden werden und gar nicht mehr sehen, wohin Gott uns eigentlich noch führt. Die Israeliten, die hatten ihr Gebiet von den 12 Stämmen, aber Josua hat vor seinem Tod gesagt, wenn ich tot bin, kämpft weiter. Ihr habt ein riesiges Gebiet noch vor euch. Aber sie sind zufrieden gewesen mit diesem Fleckchen Erde, was sie erobert hatten. Und obwohl Gott gesagt hatte, ihr sollt weiterkämpfen, noch mehr erobern, sind sie satt geworden und lieber fett geworden und wie lahm geworden. Und viele Gemeinden haben kraftvoll angefangen. Nicht nur hier, überall ist das gleiche Phänomen, wenn wir nicht achtsam sind. Werden wir fett und schwer und bewegungsuntauglich und wir suhlen uns in unserem eigenen Erfolg und in dem, wie weit wir gekommen sind, anstatt dass wir immer weiter dem Herrn nachgehen. Immer schauen, Gott, was willst du? Wie soll dein Reich vorankommen? Und das ist eine der Sachen, die ich mir wünsche für die Zukunft, für uns als Gemeinde, dass wir uns nicht zufrieden geben. Dass wir dankbar sind, aber uns nicht zufrieden geben. Jeder, das gilt sowohl im Gemeindebereich, das heißt für uns als Gemeinde mit dem, was wir tun, was wir nicht tun, als auch für jeden Einzelnen von euch. Gott hat so viel vorbereitet für dich. Gott hat eine so unfassbare Berufung für dich. So etwas, wo du dich wohlfühlst, wofür du geboren wurdest. Bleib nicht dabei stehen mit dem, was du jetzt hast, mit diesem geringen Maß an Segen, wo du zufrieden bist und wo alles irgendwie schön ist, und strebe vorwärts. Lass nicht zu, dass du satt wirst und dich gehen lässt. Und wenn wir als Einzelpersonen diesen Eifer beweisen, Paulus sagt, beweise den Eifer bis ans Ende. Ich habe den Eifer bewiesen bis ans Ende. Bin ich eifrig gewesen und wollte vorwärts, vorwärts, vorwärts. Er hat diesen Siegeskranz gesehen. Wenn wir das aus den Augen verlieren, wenn wir träge werden, im persönlichen Leben einzeln, dann wird es auch mit der Gemeinde so werden. Ja. Mose hatte, und es reicht nicht, dass Felix und ich und vielleicht ein paar ausgewählte Superheilige unter uns, dass wir diesen Eifer beweisen, sondern es ist für uns alle. Mose hatte so ein... Stellt euch vor, Mose war der Leiter des Volkes. Er hatte noch Josua und ein paar andere, die noch bei ihm waren, Kaleb, und die seinen Geist geteilt haben und dasselbe wollten. Und das ganze Volk fängt auf einmal an zu sagen, wir wollen zurück nach Ägypten. Lasst uns den Mose absetzen, wir wollen zurück nach Ägypten. Stellt euch vor, das ganze Volk war gegen ihn und er musste dieses ganze Volk wie ziehen und die wollten in die andere Richtung. Das ist nicht, wie es sein sollte. Die ganze Gemeinde in Einheit. Wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf den Siegeskranz, den wir von ihm erhalten. Und dann rennen wir. Ja, also nicht rennen im Stadion, aber dann rennen wir mit dem Herzen. Wir beweisen den Eifer. Wir lassen das nicht einschlafen. Wir wollen nicht satt und fett werden. Weil sonst enden wir so wie der Lahme, wie in Apostelgeschichte 3. Dieser, ihr kennt die Geschichte, dieser Mann, der 40 Jahre lang gelähmt war. Und jeden Tag, 40 Jahre lang, wurde er an diese Pforte getragen, die die Schöne genannt wird. Ein riesiges Tor, herrlich verziert aus Metall. Und er wurde dahin getragen, um zu betteln. Und ich möchte nicht so enden, oder unsere Gemeinde soll nicht so enden, wie dieser Lahme, der da an der Pforte sitzt, gelähmt, untauglich zu bewegen, aber er hat ein schönes Ambiente. All das schöne Ambiente, all das, was wir haben, die Technik, unsere Aktionen, die Zusammenarbeit mit dem Stoffwechsel, unsere tolle Gästewohnung, den tollen Keller mit dem Tischkicker, der jetzt neu ist, all das Schöne bringt uns nichts, wenn wir nicht einen lebendigen, vibrierenden Geist haben, ein Herz, was sich danach sehnt, Christus gleichförmig zu sein, ein Herz, was sich danach sehnt, den ganzen Tag, jede Sekunde in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das ist das, wozu wir geschaffen sind, wozu du geschaffen bist, wozu jeder von euch geschaffen ist. Diesen lebendigen Geist zu haben. Etwas, was sich bewegt in dir drin. Wo du weißt, so wie ich vor einem halben Jahr war, bin ich heute nicht mehr. Und in einem halben Jahr werde ich nicht so sein, wie ich heute bin, weil ich vorwärts gehe. Nicht, weil ich perfekt bin, nicht, weil ich irgendwie meine, jetzt habe ich es gepackt, jetzt kommen die anderen mal her und lernen von mir, sondern weil ich weiß, da ist noch so viel mehr. So viel zum Wort der Warnung für uns. Vorhin habe ich hier gesehen an dem Lüfter, dass er ganz verstaubt ist, und bin hingegangen und zu den Staub ein bisschen weggemacht. Stand oben bei Böhmes. Bist du bescheuert? War ein Spaß. Und für mich wurde das so im Kopf wie ein Bild, dieses etwas, was verstaubt ist, das ist viele Tage, Wochen, manchmal sogar Jahre nicht benutzt worden. Ja? Ich habe ein Buch, ich lese zurzeit ein Buch, das wurde in den 70er Jahren gedruckt, Anfang der 70er Jahre. Und das hat noch nie jemand gelesen. Es ist wirklich neu, dieses Buch. Und wenn du das am Anfang auf den Tisch gelegt hast, ging eine Staubwolke davon aus, weil schon das Papier angefangen hatte, sich so an den Rändern zu zersetzen. Und es war richtig staubig gewesen. Und es gibt ein paar Dinge, wo ich mir wünsche, dass sie bei uns in der Gemeinde, bei uns im Gemeindeleben und natürlich auch in deinem persönlichen Leben, dass sie nicht verstauben. Das allererste, was niemals, niemals, nie verstauben darf, ist das Wort Gottes. Ich habe erst vor ein paar Wochen darüber gepredigt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Ohne das Wort Gottes verlieren wir Christen das, was uns zu Christen macht. Wenn wir nicht uns am Wort Gottes orientieren, können wir uns an gar nichts mehr orientieren. Und dann gehen wir fehl in alle möglichen Richtungen. Ja, dann sind wir, wie Paulus sagt, wie eine Welle. Im Wind hin und her geworfen. Wusch. Und dann kommt der Wind von da. Wusch. Weil wir keinen Fixpunkt haben, weil wir nicht auf den Felsen gegründet sind. Jesus gibt dieses Gleichnis am Ende von der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 7 und sagt, wer meine Worte hört, ja, wir alle hören jetzt gerade die Worte, wer meine Worte hört und rausgeht aus der Gemeinde und sie nicht tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf losen Sand baut. Ja, und der Sturm kommt, wusch, und das Wasser kommt eines Tages, der Sturm wird kommen. Und das Wasser kommt und fängt an, das Fundament unter diesem Haus wegzuspülen. Und alles wusch, bricht in sich zusammen und der Mann ist obdachlos. Das heißt, sein Leben ist gescheitert. Das, was er vorgegeben hat zu tun, hat er gar nicht wirklich getan. Der äußere Anschein der Frömmigkeit hat ihm nicht geholfen in Zeiten der Krise. Und dann sagt Jesus, wer meine Worte hört, ja, das Hören ist nichts Verkehrtes, aber wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf festen Fels baut. Und da kann was für eine Flutwelle kommen. Diesen Felsen haut niemand weg. Dieser Felsen bleibt fest stehen und damit dieses Haus, was auf dem Felsen gebaut ist. So, für mich ist es immer ein schlechtes Zeichen. Oder Gott überführt mich jedes Mal, wenn ich morgens oder irgendwann sage, okay, jetzt will ich mal wieder Bibel lesen. Und ich weiß nicht mehr, wo ist meine Bibel eigentlich? Denke ich nach, habe ich sie auf dem Balkon gelesen? Habe ich sie im Wohnzimmer gelesen? Hatte ich sie mit in meinem Rucksack? Und dann werde ich überführt und dachte mir, meine Güte, wie lange habe ich noch nicht meine Bibel gelesen? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die hingelegt habe. Das ist, also, wenn, ihr dürft natürlich vergessen, wo ihr eure Sachen hingelegt habt, aber für mich ist es dann immer ein Zeichen, oh, ich habe zu lange nicht dieses Buch in der Hand gehabt, zu lange nicht meinen Geist gefüttert, zu lange habe ich nicht gehört, was Gott mir sagt durch sein Wort. Ja. Das Zweite, was niemals verstauben darf, so wie dieses Teil, ist das Gebet. Sowohl im persönlichen als auch im Gemeindeleben. Ezekiel Francis, der hat vor 2008, vor 8 Jahren waren wir in Bad Gandersheim bei einer Konferenz und Ezekiel Francis hat gesagt, geh bei jedem erfolgreichen Dienst, den du kennst, egal welcher Dienst das ist, der Dienst, der christliche Dienst, die christliche Gemeinde, die Frucht bringt, wo Menschen sich bekehren, wo Menschen geheilt werden, wo Frucht zu sehen ist, ja, wo das Reich Gottes wächst. Geh dorthin und guck ganz genau und du wirst eines finden, den Geist des Gebets. Ja. Gebet darf nicht verstauben, weder in deinem persönlichen Leben noch bei uns als Gemeinde. Und ich möchte alle einladen, auch die das vielleicht irgendwann mal hören, nehmt am Gebetstreffen teil. Das Gebetstreffen der Gemeinde ist wie das Herz, wie der Muskel, der das Leben durch den Körper pumpt. Und wenn wir nicht beten, wenn wir nicht in diesem Kontakt mit Gott sind, wenn wir nicht in dieser Kooperation mit ihm sind, es ist der Anfang vom Ende. Und hört das Leben auf zu fließen, sowohl bei dir im Persönlichen als auch hier in der Gemeinde. So, Gebet darf nicht verstauben. Und das Dritte, was mir auf dem Herzen ist, was auch stark mit unserer Geschichte zu tun hat und was ich auf keinen Fall will, dass uns das verloren geht, ist ein bußfertiges Herz. Ich bin der festen Überzeugung, dass all das, wo wir jetzt etwas Gutes haben, wo Menschen durch uns positiv beeinflusst wurden, wo heute mehr von Jesus in ihnen zu sehen ist als gestern, bei all dem, wo wir schon etwas gute Frucht gebracht haben, ist es deshalb, weil wir vorbereitet wurden durch ein bußfertiges Herz. Schnell zur Buße. Schnell zur Buße. Das ist das, was Gott wohlgefällig ist. David, der König David, von dem Gott sagt, ich habe einen Mann gefunden nach meinem Herzen, David war schnell zur Buße. Der Prophet kommt zu ihm, er überführt ihn und sofort erkennt er seine Sünde und tut Buße. Er versucht keine Sekunde länger, das irgendwie zu bedecken oder zu verschönern oder zu verschleiern oder zu erklären, sondern er tut Buße. Er kehrt um. Und Gott hatte uns damals gezeigt, ich habe auf einmal gesehen, all die Sünden, die ich an meiner alten Gemeindeleitung getan habe, diese Männer, die auch an mich geglaubt haben, die auch ein Stück weit sich in mich hinein investiert haben und wie ich sie gerichtet habe, wie ich schlecht über sie geredet habe. Und ich wurde an einem Morgen so überführt und Gott hat zu mir gesagt, jetzt schreibst du den an und du bittest ihn um ein Treffen und dann erzählst du ihm das alles. Und ich weiß noch, ich saß im Auto, ich kam da an, wo ich hinfahren will, habe sofort mein Handy rausgeholt bei Facebook, ich war nicht mit ihm befreundet, angeschrieben und gesagt, ich muss dich treffen, ich muss mit dir reden. Und wir haben uns getroffen und ich hatte eine Liste, ich bin ins Gebet gegangen und gesagt, Gott, ich will jetzt wirklich jede einzelne Sünde, die ich in dieser Gemeinde begangen habe gegenüber der Leiterschaft, und dann habe ich eins nach dem anderen aufgeschrieben, 2 Seiten voll. Und habe ihm das alles vorgelesen und gesagt, es tut mir leid. Dies und jenes, es tut mir leid, dies und jenes, es tut mir leid, dies und jenes, kannst du mir bitte vergeben? Das ist ein bußfertiges Herz. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Einstellung der Grund ist, weshalb Gott uns rausgeholt hat aus diesem Nicht-Dasein. Ja, wir waren ja völlig unter dem Radar, niemand kannte uns, niemand wollte uns kennen. Ist, weil er gesehen hat, unser Herz ist auf Gott gerichtet und wir zögern nicht, Buße zu tun. Wir zögern nicht, unsere Sünden zu bekennen. Wir zögern nicht, unseren Lebenswandel zu ändern. Und das ist etwas, was ich niemals, niemals, nie verlieren will. Und wenn es eine Lehre vom Teufel gibt, wenn ich kurz über Lehren vom Teufel sprechen kann, wenn es eine Lehre vom Teufel gibt, dann ist es, dass Christen nicht mehr Buße tun müssen. Es widerspricht direkt dem Wort Jesu, der zu 4 von 7 Gemeinden sagt, tut Buße. Oder zu 5 von 7. Die Mehrzahl auf jeden Fall. Okay. Also ich möchte nicht, dass das Wort verstaubt, dass das Gebet verstaubt und ich möchte auch nicht, dass das bußfertige Herz verstaubt. Und ich bin voller Erwartung von dem oder auf das, was Gott vorbereitet hat. Und wenn wir alle, wenn jeder Einzelne von uns, der sagt, ich möchte hier zur Gemeinde dazugehören, ich möchte hier mein geistliches Zuhause finden, hier soll meine Familie sein, mit denen ich Christsein lebe. Wenn wir alle zusammen unsere Augen auf Jesus richten, dann werden wir Erfolg haben. Und mit Erfolg meine ich nicht, dass alles größer wird und toller wird und die Technik teurer wird, sondern mit Erfolg meine ich, dass wir im Willen Gottes sind. Das ist Erfolg. Und wir wirklich alle anderen Bestrebungen, eine andere Definition von Erfolg zu erreichen, müssen sterben, müssen in das Grab hinein. Ich möchte nicht diese weltlichen...
Alles gut.
Ja, danke dir auch. Ich möchte nicht diese weltlichen Sehnsüchte der Größe, des ich bin jemand Besonderes, guckt her, wie ich das mache. Diese weltlichen Definitionen von es geschafft zu haben, Erfolg zu haben, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und möge der Herr uns reinigen von diesen Dingen, sodass wir wirklich ein gereinigtes Gefäß sein können, um anderen Jesus zu repräsentieren. Weil das ist das, worum es am Ende geht. Wir sind hier nicht um unserer selbst willen, so eine Art Luxusdampfer, wo wir übers Mittelmeer schippern und da gibt es alles auf so einem Luxusdampfer, da gibt es Schwimmbecken und da gibt es sogar einen Opernsaal und ein riesen Kino und dann hast du da 10 Restaurants und da gibt es alles auf so einem Luxusdampfer. Aber die Gemeinde, unsere Gemeinde soll kein Luxusdampfer sein, sondern ein Rettungsboot. Wo wir freiwillig darauf verzichten, dass unser Gottesdienst vielleicht so und so abläuft. Wo wir freiwillig verzichten auf unsere eigenen Rechte, wo wir freiwillig verzichten auf das, wie wir uns das hier vorstellen. So muss das laufen, so haben wir das schon immer gemacht. Um Menschen zu retten. Wir verlieren uns selbst, um die Menschen da draußen zu retten. Ja, wenn wir eine Luxusdampfermentalität haben, dann, wenn das stimmen würde, dass Gott uns zum Luxusdampfer sein berufen hat, dann wären wir schon entrückt. Dann wären wir im Himmel. Und wir wären bei unserem Luxusdampfer im Himmel sowieso viel besser. Aber er möchte, wir sind hier mit einer Mission. Wir sind hier, um diesen Menschen da draußen Jesus zu zeigen. Und das wünsche ich mir vor allen Dingen für uns als Gemeinde, für die nächsten 15, 20, 50 Jahre, je nachdem, was der Herr vorhat, dass wir eine Gemeinde werden, wo sich Menschen bekehren, wo wir sie in ein Umfeld hineinführen, wo sie Gott begegnen. Aktionen wie gestern, das Fest und so weiter, sind schön und wir hatten gute Gespräche und so weiter. Die Herausforderung ist, in all dem, was wir tun, die Menschen in die Realität Gottes hineinzunehmen. Weil die Welt da draußen lebt außerhalb von, also sie denkt, dass sie außerhalb von Gott lebt. Gott kommt nicht im Fernseher vor, Gott kommt nicht in der Zeitung vor, Gott kommt in keinem Computerspiel vor. Und sie denken, Gott existiert in ihrer Wahrnehmung überhaupt nicht. Und auf einmal komme ich zu Menschen und die reden alle von Gott. Du siehst, auf ihnen ruht etwas, was ich nicht habe. Ja, ich war so berührt, ich komme gleich zum Ende, aber ich war so berührt, als wir vor dem Sola dieses Treffen hatten und der Matze Henkert war da mit da und auf einmal habe ich gemerkt, Moment, das ist der Matze Henkert, der damals, als ich 14 Jahre alt war, in der Oase Lobpreis gemacht hat und ich saß da im Lobpreisgottesdienst und mir liefen die Tränen. Und ich wusste nicht, was ist hier los, warum heule ich überhaupt? Ich hatte keine Ahnung, ich war total entfremdet von Gott. Und auf einmal kam ich in eine Atmosphäre, in einer Gegenwart und dann seit diesem Tag wusste ich, da muss es noch mehr geben. Da ist etwas Tieferes, da ist ein Gott, den ich kennenlernen will. Bis ich meinen Stolz überwunden habe. Hat noch 2 Jahre gedauert. So, das Ziel ist es, Menschen für Jesus zu gewinnen. nicht unseren Gottesdienst durchgestylter zu machen, den Lobpreis noch besser und noch mit mehr Schliff und die Predigten total ausgefeilt autodidaktisch oder wie man das sagt, da irgendwie toll zu machen, sondern Menschen zu retten. Menschen zu retten. Ja. Und so Leute, die gestern, wie gestern kamen, die sind vielleicht schwierig und die riechen vielleicht unangenehm, aber das sind die, für die Jesus gekommen ist. Weil die meisten in unserer Gesellschaft haben sich überfressen und sind satt. Die sind vielleicht nicht fett am Körper, aber sind fett am Herzen und sind träge und sie benötigen Gott nicht. Aber das, wie wir sie gestern gesehen haben, ich liebe es, das sind Menschen, die sind sich ihrer Not bewusst und wissen, wir sind nicht so toll wie die anderen. Und dann zu sagen, Gott hat an dir Interesse, Gott ruft dich zur Buße, Gott möchte mit dir ein neues Leben anfangen. Das wird ein Zeugnis zur Ehre Gottes geben. Vielleicht beten wir noch zusammen für uns als Gemeinde. Kann vielleicht Jana und Thomas? Ja, heute haben wir sogar einen Techniker, Enrico. Techniker und Sänger gleichzeitig. Ja, Halleluja. Ich bin sicher, Gott hat zu dir gesprochen jetzt, die letzte Stunde, und ich möchte dich einfach ermutigen, bring diese Dinge, wo Gott dich angesprochen hat, wo du gemerkt hast, da war ich nachlässig oder da war ich eigentlich, hatte ich völlig den falschen Blick, oder wo du festgestellt hast, ich bin so satt und gesättigt, ich habe gar keinen Hunger mehr nach Gott. Bring das zu Gott. Er will nicht, dass du wegläufst vor ihm, sondern er will, dass du zu ihm rennst. Ja. Er möchte, dass du zu ihm läufst. Die Braut im Hohelied sagt, ich bin schwarz. Ja, schwarz wie die Zelte Kedars, also richtig hässlich schwarz. Aber ich bin anmutig für dich. Auch wenn wir äußerlich nicht wie diese Braut so von der Sonne verbrannt sind, ruft uns Gott, zu ihm zu kommen, weil für ihn haben wir eine Anmut und diese Bereitschaft im Herzen zu sagen, ja, ich möchte Veränderung, ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Gott liebt das und das ist ein Opferdienst, den du bringst. Ein Altar ist dafür da, dass Opfer darauf geopfert werden. Und komm doch zu diesem, sinnbildlich natürlich, komm zu diesem Altar und bring das als Opfer. Bring das als Opfer und bitte Gott, das aufzuzehren mit seinem Feuer. Und er wird dich reinigen und er wird dich annehmen in seiner Liebe und er wird an dir handeln. Ja. Und wir bringen auch uns als Gemeinde hin vor dein Angesicht, hin vor deine Gegenwart. Ja. Und wir bitten dich, dass du uns neu ausrichtest. Ja. Wir wollen nicht satt und zufrieden werden. Wir sind dankbar für all das Gute, was du gewirkt hast. Für die Gnade, die du erwiesen hast. Für die Herrlichkeit, die du uns gegeben hast. Für all die Geschenke, die wir genießen dürfen, Herr, von dir. Herr, aber wir wollen dieses Sättigungsgefühl, diese falsche Zufriedenheit, wir wollen das ablehnen, Herr. Und wir wissen, da ist noch so viel mehr. Und wir sind nicht zufrieden. Wir sind nicht zufrieden. Und Herr, wir wollen wie die Emma aus Jünger sagen, nicht, ach, das war ein schönes Gespräch mit dir, geh ruhig weiter, sondern bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns, es wird Abend werden. Bleibe bei uns, Herr. Tu weiterhin dein Werk der Gnade. Fahre fort darin, uns zu heiligen, uns zu heilen, uns eine Liebe zu geben für die Verlorenen, Herr. Wir kommen als Gemeinde auf diesen Altar und wir bitten dich, dass du uns aufzehrst. Dass du uns aufzehrst. Einmal neu geben wir uns dir hin, wunderbarer Gott.